Hallo, hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Da. Und ruhig bleiben.
Buzzer Beat im Juni. Bald schon Juli 2019. Die Saison ist rum und wir schließen diese Saison ab, wie wir sie angefangen haben, denn wir sind Moritz Batschatter, wir sind Thomas Jensen und wir sind Andrzej Podacek. Und wir haben diese Staffel eröffnet und drum zum Ende der Saison, nicht das Ende der Buzzer-Beat-Saison, aber Ende der nennenswerten Basketball-Saisons, mit denen wir uns befasst haben, quatschen wir nochmal kurz drüber, was wir alles erlebt haben. Und Jensen, ich würde sagen, wir fangen an mit den RBB Iguanas in München, der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga, die wir begleitet haben diese Saison.
Absolut, ja, eine wilde, dramatische Saison hat Iguanas, teilweise ja wilder, als sie es sich selber gewünscht haben. Im Endeffekt Saisonziele erreicht, im 6. Platz in der Liga, also gerade so Playoffs, Final Four gehabt, das auch noch in der eigenen Stadt. Also
es war ein absolutes Highlight.
Es war ein Highlight, Landil zu Gast, Thuringia Bulls zu Gast, ein Rollstuhlbasketballfest.
Die Crème de la Crème des Rollstuhlbasketballs zu Gast in München, was will man mehr?
Was will man mehr? Für alle ein tolles Event. Aber ich glaube nicht, Coach Jöcklin, wahrscheinlich nicht 100% zufrieden trotzdem, weil es teilweise dann doch ein bisschen, ja, bergab ging unter der Saison, etwas zu unkonstant war.
Ich glaube, der ist jetzt erst zufrieden, wenn die Schweden gegen die Deutschen bei der Fußball-Damen-WM gewinnen.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, Coach Jöcklin, der ist wie jeder Coach, glaube ich, ziemlich perfektionistisch. Und wenn dann nicht jeder Zug klappt, vor allem auch in der Defensive, dann ist man da nie glücklich. Aber ich glaube auch, für die nächste Saison können sich die Iguanas noch einiges verbessern. Vor allem auch, was den Kader angeht. Da war ja sehr viele Langzeitverletzte dieses Jahr dabei. Deswegen nächstes Jahr könnte es noch besser werden.
Ja, Jensen, du als unser Insider, so wenn du twittern würdest, du bist ja quasi unser Wojnarowski, der RBBL-Sources, tell Thomas Jensen. Was können wir erwarten? Gibt's irgendwas, was neu sein wird?
Also abgesehen von den beiden Quasi-Neuzugängen, Johanna Willin und Urs Reststeiner, die ja quasi ganze Saison verletzt waren, habe ich schon Leuten gehört, ist jetzt auch kein übergroßes Geheimnis, einigermaßen öffentlich, dass die Münchner ein bisschen in Gespräche verstrickt sind, sag ich mal, und doch versuchen, vielleicht ein, zwei an die Isar zu locken. Wer das jetzt ist, ehrlich gesagt, mehr weiß ich auch nicht. Aber
weißt du, auf welchen Positionen man sich noch verstärken will?
Auf welchem, ehrlich gesagt, könnte ich mir vorstellen, auf der ja Center-Position, dass man einen ähnlich großen Backup hat noch zu Flo Mach am ehesten. Wird mir jetzt als allererstes in den Schädel springen, wenn ich darüber nachdenke.
Also die Free Agency wird auch in der RBBL ziemlich heiß.
Die Free Agency wird in der RBBL heiß, ja. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Und übrigens, Fun Fact noch kurz, weil ihr angesprochen habt, dass Coach Jöcklin die schwedischen Damen unterstützt. Seine Frau Johanna Willin war lange Zeit Zehner, hat auch Fußball gespielt lange Zeit und war da im Spielaufbau tätig. Und darum schlägt sein Herz auch für den Frauenfußball noch.
Und sie ist Schwedin.
Sie ist Schwedin, ja, das
muss,
auch.
Das muss man dazu
das
sagen.
Das Urteil muss man noch
um das Ganze irgendwie,
das Ganze zusammenzuführen.
Das Ganze schlüssig.
Aufzuklären. Ja, die Iguanas, wir haben sie auch begleitet, live in der Halle. Wir haben über M495 hier den Videostream der RBBL in München bei den Heimspielen jeweils mit einem Kommentator bestückt. Ihr wart beide auch mal am Start. Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber wir sind ja auch noch in Gesprächen mit den Iguanas. RBBL-Sources tell Thomas Jensen. Und hoffen natürlich, dass wir das nächste Saison auch wieder machen können. Wenn es soweit ist, informieren wir euch natürlich auch und dann könnt ihr das auf unserer Website auch mal, könnt ihr mal live Rollstuhlbasketball gucken, kommentiert vom Buzzerbeat Stuff.
So oder Steph. So halten wir euch aber auch auf dem Laufenden, was auch unterm Sommer passiert, wenn die Saison wieder losgeht.
Auf jeden Fall. Kommen wir von der RBBL zur BBL. Die hat ja jetzt vorgestern ihr Ende gefunden mit dem ja Meister Bayern, wie letztes Jahr schon, die sich einmal durch die Playoffs gesweept haben.
Kann man mal eben machen. Also ist jetzt nicht so verkehrt.
Kann man mal eben machen. Es war irgendwo absehbar mit dem Kader. Ich glaube, man war an und für sich auch ein bisschen enttäuscht, dass in den anderen beiden Wettbewerben im Pokal und in der Euroleague vor allem nicht mehr drin war. Aber in der Liga, also so, wir haben Bayern, wir haben Alba und dann kommt halt nun mal irgendwie lange nichts. Ich meine, in den Braunschweig war überhaupt kein Gegner in den Playoffs, erste Runde. Da haben sie nicht so gut gespielt. Vechta als Aufsteiger, für die mega cool, dass die so weit gekommen sind, zweite Runde Playoffs, aber auch kein Gegner für Bayern Basketball. Und Alba kann streckenweise mithalten, aber relativ junges Team, noch nicht so erfahren. Und wenn halt Bayern in der zweiten Spielhälfte den Derrick Williams mit Bock auf den Court stellt, dann war auch egal, wer von Alba den verteidigen wollte.
Man muss aber wirklich sagen, in dieser Finalserie, Alba muss mindestens ein Spiel gewinnen, ob es jetzt Game 1 ist oder Game 3, eins von beiden hätten sie gewinnen müssen. Haben sie aber nicht, und so ist die Serie jetzt schon durch.
Ja, genau. Nach 3 Spielen, wir hatten ja drauf spekuliert, dass es heute nochmal auf jeden Fall ein Spiel 4 gibt und wir dazu vielleicht ein Spezial anbieten können. Das haben sie uns leider nicht vergönnt, was ich nicht ganz verstanden habe nach dem Spiel. Wir hatten auch unseren Kollegen Lukas Bergmann vor Ort, der mit diversen Spielern etc. gequatscht hat. Und Uli Hoeneß zum Beispiel hat gesagt, und ich finde die Aussage irgendwie ein bisschen lame, es ist so eine Fußballer-Aussage, weil da ging es darum, ja, die beiden anderen Wettbewerbe, also das hat er, glaube ich, im Magenta-Sport-Interview gesagt, die beiden anderen Wettbewerbe, da hat man ja nicht so gut abgeschnitten, Pokal, Euroleague vor allem, und er hat halt gesagt, ja, die deutsche Meisterschaft ist natürlich ganz egal, was sein wird, immer Priorität Nummer 1, was wenn er das über seine Fußballer sagt, vollkommen legitim ist, finde ich, aber im Basketball mit dieser Euroleague, mit diesem ganz anderen System, finde ich, kann das nicht der Anspruch sein, oder?
Ja und nein. Also ich verstehe Uli Hoeneß insofern, dass er da logischerweise vom Fußball kommt. Es ist halt der Grundstein, auf dem du aufbauen musst. Und klar, ein Verein von der Statur des FC Bayern muss das Selbstverständnis haben, hey, wir holen da jedes Jahr die Meisterschaft oder sind zumindest jedes Jahr im Finale. Und andererseits auch, ja, wenn du in Europa irgendwie europaweit vor allem eine Macht sein willst, dann musst du dich in der Euroleague etablieren. Deswegen dieses Ja und Nein. Ich kann einerseits verstehen, dass man das als Grundlage sieht, aber wenn man nochmal einen Schritt weiter nach vorne machen will, und ich glaube, davon kann man bei den Bayern ausgehen, dass sie sich auch in Europa etablieren wollen als Spitzenmannschaft, da muss größer gedacht werden. Think big, dream big.
Es ist halt einfach eigentlich eine krasse Parallele inzwischen, so traurig es ist, aber wie die Fußballer sind halt auch die Basketballer der nationalen Konkurrenz entschwoben, oder hat man die Saison gesehen. Alba konnte auch nichts mehr ausrichten. Aber du kannst dich halt, ja, auch wie bei dem Fußball ist man auch nicht happy, wenn man im Viertelfinale, Achtelfinale ausscheidet. Aber man stellt sich dann trotzdem und sagt, Hauptsache Meisterschaft, ja.
Ja, man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Im Basketball, es gab immer wieder mal so eine Ära, ich glaube in den 90ern oder so, Leverkusen hat mal 4, 5 Mal in Folge gewonnen. Alba hat, glaube ich, 7 Titel in Folge geholt. Bamberg 5 und jetzt sind halt quasi mal so die Bayern dran. Also es gibt immer eine stärkere Mannschaft. Aber die Bayern, um diese Euroleague nochmal aufzudröseln, das ist nicht wie im Fußball Champions League. Also es ist vergleichbar vielleicht vom Level her, der Teams, die dabei sind, aber es ist nicht so, okay, das sind alle paar Wochen mal ein Spiel und dann geht's Richtung K.O.-Phase, sondern das ist ja eine eigene Liga, kann man so sagen.
Man kann es nicht gleichsetzen mit Champions
League. Und die großen Namen, die da am Start sind, Real Madrid, ZSKA Moskau, Fenerbahce Istanbul etc., dazu will man aufschließen, weil das sind die Top-Teams Europas. Und dementsprechend muss man sich, glaube ich, da schon drauf fokussieren. Darum habe ich die Aussage nicht ganz verstanden. Aber werden wir sehen. Die wollen ja auch nochmal aufrüsten im Sommer. Mal schauen, ob Derrick Williams bleibt. Mal schauen, wen man noch so dazu holt. Ob man Leute, die entscheiden, wie Wladimir Lucic halten kann. Da wird es auch spannend, was im Sommer noch passiert. Wir sind auf jeden Fall auch dran zu den Bayern und der BBL-Saison. Jungs, habt ihr ein Highlight? Oder was heißt BBL-Saison? Zu ihrer Saison? Das ist wurscht, welcher Wettbewerb.
Also ich muss tatsächlich sagen, in der BBL-Saison, ich habe es nicht so genau verfolgt, muss ich sagen, ich habe es immer am Rande im Gedächtnis, aber ich finde einfach, dieses letzte Spiel, vor allem dieses letzte Viertel im Game 3 in den Finals, es war irgendwie diese Saison in a nutshell. Du denkst, Alba könnte vielleicht irgendwie noch was ausrichten, aber dann kommt Bayern. Einfach diese Überklasse, für mich der Moment der Saison, dieser Putback-Dunk dann von Williams tatsächlich kurz vor Ende, hat nochmal bewiesen, hey, die Bayern sind qualitativ vom Kader her so viel stärker als der Rest der Liga und vor allem auch so ein Derrick Williams. Starker Typ.
Der dann noch den Game-Winner verkackt hat.
Ja, ich muss sagen, es freut mich einfach, so einen klasse Mann in der BBL zu sehen und für mich der Moment des Jahres wirklich dieser richtig geile Putback-Dunk.
Das macht schon Laune. Ich glaube, Jensen, für uns gibt's ein Spiel, wo wir auch beide live vor Ort waren.
Ich habe noch ein anderes Spiel, was ich...
Okay, dann fang du an.
Es ist nicht so ein Über-Highlight-Saison, aber es steht vielleicht so ein bisschen exemplarisch für die Bayern-Saison gegen ZSKA Moskau. Ich glaube, kurz vor Weihnachten war's. Haben die Bayern verloren und haben aber phasenweise unfassbar krass mitgehalten mit Moskau, gut aufgezockt. Da hat man gesehen, was sie für Potenzial haben. Und dann gab es kurz nach der Halbzeit wirklich auch eine Phase, wo Derrick Williams komplett eskaliert ist und dann einen Alley-oop Halfcourt-Pass eben nicht versenkt hat. Und das war, also diese Szene war so ultra dramatisch und die ist mir irgendwie hängen geblieben. Im negativen Sinne so ein bisschen, weil es knapp, so knapp dran war.
Ja, ZSKA, ich glaube, da war ich bei einem anderen Spiel gegen die in der Halle und man hatte Juli schon gesehen, sie sind dran, aber es fehlt noch ein bisschen was, um aufschließen zu können zu diesen Teams. Aber das Highlight, auf das ich hinaus wollte, wo wir beide ja auch in der Halle waren, das schon. Spiel gegen Fenerbahce, das war einfach richtig, richtig geil. Ja, die Bayern, wie gesagt, wollen dahin. Wir werden sehen, was sie im Sommer so treiben, personaltechnisch. Vor allem aber reisen sie nach Südamerika, nach Uruguay. Als einziges europäisches Team spielen sie nämlich bei dem NBA G League Summer Tournament. Den korrekten Namen weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein Event der NBA G League. Und als einziges europäisches Team sind die Bayern dabei und zocken damit in Südamerika. Heißt, sie wollen sich auch international irgendwie zeigen.
Wird eigentlich ganz spannend mal zuzuschauen, wie sie da gegen die G-League aufzocken.
Also bin ich auch absolut dabei. Ich frage mich halt, für die Bayern sicher auch als Mannschaft eine Chance, aber auch für die Spieler der Bayern eine Chance. Ich glaube da wirklich vor allem, ich denke da an Derrick Williams. Ich bin der Meinung, der Mann hat nochmal einen Shot, in die NBA zu kommen, als Rollenspieler absolut. Für mehr wird es in der NBA nicht reichen, aber ich glaube, der könnte bei sowas extrem motiviert sein. Aber auch, ich sehe zum Beispiel bei Mao de Loh eine Chance, dass er vielleicht irgendwann mal den Schritt machen könnte.
Dass er nochmal die Chance kriegt. Er hat vor 2 Jahren, glaube ich, Summer League gespielt und da hat es nicht gereicht. Und das hat ihn aber komplett fertig gemacht, weil er halt keinen Sommer hatte. So, das wäre aber auch jemand, ja, vielleicht. Auf jeden Fall kann man sich da mal präsentieren. Wird sicher spannend zu sehen sein, wie sie sich da schlagen in Uruguay. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum es da ist, beziehungsweise wie Basketball in Südamerika etabliert ist. Da müssen wir mal noch ein bisschen was nachholen, recherchieren. Das war nicht unser Einzugsgebiet bisher.
Aber wir haben ja im Sommer auch die Basketball-Weltmeisterschaft, die wir natürlich auch bei BuzzerBeat begleiten werden. Und bis dahin sind wir up to date, hoffentlich mit Basketball aus jeder Ecke dieser Welt.
Das stimmt natürlich. Zur WM kommen wir nachher auch nochmal. Aber NBA G League ist ein guter Übergang, um in die NBA zu kommen, finally. Aber jetzt nicht ganz so platt, sondern anhand einer Situation in den Finals. Raptors gegen Warriors, nämlich nach dem Spiel, nach Spiel 1, dass die Raptors gewonnen haben, hat Nick Nurse irgendwie eine Ansprache gehalten und gesagt, hey, Freunde, jetzt mal, es ist cool so, aber ganz ruhig. Ich habe in der D-League auch schon mal Game 1 gewonnen und dann die Serie verkackt und Kawhi Leonard halt wohl angeschaut. Die D-League, seriously. Und dann ist umgedreht, hat sich umgedreht und ist gegangen. Und somit kommen wir, Andrzej, du bist schon ganz heiß.
Yes, hast drauf immer, gewartet. Immer bin ich immer.
Hast du drauf gewartet, dass wir in die NBA kommen.
Absolut. Ich will, wo du ihn schon mal ansprichst, Nick Nurse mal so hervorheben als den Mann, der eigentlich in der Basketballwelt alles mitgemacht hat. Wenn wir eh schon von Europa nach Amerika ziehen, der hat ja in England gecoacht. Also wirklich, wenn man sich das mal anschaut, wo ist bitte der englische Basketball auf der Weltkarte einzuordnen? Ich sag mal, nicht so hoch. Und der Mann coacht sich einfach hoch von England in die D-League. Dann wurde er halt in die D-League umbenannt. Dann wurde er Assistant Coach bei den Raptors. Dann ist er Head Coach geworden im ersten Jahr, direkt die Meisterschaft geholt. Nick Nurse, für mich eine der Persönlichkeiten des Jahres und es freut mich unglaublich auch. Auch für diese Raptors-Mannschaft, wie sie sich da geschlagen haben in diesem Jahr. Geile Saison war es, wirklich eine geile Saison war es. Ich glaube, das kann man so alles so zusammenfassen, oder Thomas?
Ja, die NBA-Saison hatte wieder alles, was eine gute Saison ausmacht, oder? Also ist uns da in keinster Weise irgendwas schuldig geblieben, enge Serien, emotionale Momente, Comebacks, alles.
Und nicht alles. Die Warriors als Meister.
Und nicht die Warriors als Meister.
Also das ist wo wir da gerade dabei sind, da will ich mal auf die Calls von vor der Saison zurückkommen. Ich weiß noch, als die Saison im Oktober angefangen hat, standen Thomas und ich im Studio und haben gesagt, hey, jeder haut vor der Saison nochmal einen geilen Call raus. Was war deiner, wenn ich mich nochmal recht erinnern darf?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich weiß es noch.
Ja, also, dann sag du's.
Also ich wollte diese Frage rhetorisch noch ein bisschen auffangen.
Ja, ich habe es gemerkt und ich bin rhetorisch ausgerichtet.
Du hast gesagt, Mavs kommen in die Playoffs, ja. Fast.
Der Luca-Hype war real, oder?
Der Luca-Hype war auch real.
Ja, dieser Monster-Trade vor dieser ganzen Monster-Trade-Geschichte, gut, wären sie auch nicht reingekommen, aber saßen zumindest. Aber sind sie noch mitgeschoben im erweiterten Kreis?
Ja. Man muss auch ehrlicherweise sagen, bis November sind bis auf die Suns alle mitgeschwommen in der Western Conference. Das war ein unglaubliches Niveau.
Ja, auf jeden Fall. Bis dann irgendwann die Lakers keinen Bock mehr hatten.
So ungefähr.
Beziehungsweise Magic Johnson keinen Bock mehr hatte und die Lakers ja so dahin geschlittert sind. LeBron 17 Spiele ausgefallen etc. Und sich dann irgendwann recht klar abgezeichnet hat, wer im Westen reinkommt. Relativ verhältnismäßig früh dafür, also das hätte man am Anfang nicht erwartet, eben so offen wie es war. Und im Osten, ja, same procedure as the last 5 to 4 years.
Naja, gerade eben gar nicht. Also da stimme ich dir nicht zu, weil dieses same procedure wäre ja LeBron in den Finals. Da war ja komplett der Laden offen.
Natürlich. Gut, das stimmt natürlich. LeBron nicht mehr im Osten. Da haben natürlich alle ihre Chance gewählt. So, ja, jetzt sind wir dran und schlagen zu. Und vor allem waren da halt die Bucks am Start und haben die beste Regular Season gespielt. Und dann noch erst die ersten zwei Playoff-Runden relativ souverän dafür, dass Paul Pierce die zweite Runde nach dem ersten Spiel für beendet erklärt hatte.
Ja, also über Paul Pierce brauchen wir nicht reden, ganz ehrlich. Das ist seine Expertise, die wage ich ja ein bisschen so anzuzweifeln, was seine Calls angeht. Bin ich mit meinen Thesen treffsicher.
Werden wir noch überprüfen.
Ja, werden wir noch überprüfen. Nee, ich will auch sagen, Milwaukee Bucks, auch für mich eine der Stories der Saison, weil sie auch sehr mit den Phoenix Suns zusammenhängt. Denn bei den Suns war ja auch vor der Saison im Gespräch Mike Budenholzer als Coach. Und er hat dann gesagt, nee, ich habe auf die Suns keinen Bock, ich gehe lieber zu Milwaukee, weil da kann ich Giannis coachen. Und der gute Mann ist jetzt gestern, beziehungsweise heute Nacht, Coach of the Year geworden, hat also alles richtig gemacht. Und aus den Bucks, die ja eher unter ferner liefen im Osten, waren einen richtigen Contender gebaut. Also auch da höchstes Lob an Mike Budenholzer.
Wird auf jeden Fall, ja, die nächsten Jahre, oder sagen wir nächste Saison schon, unfassbar spannend. Angenommen jetzt Kawhi bleibt, bei den Raptors sollte er bleiben. Ist er der neue LeBron und man wird sich an ihm die Zähne ausbeißen? Oder wird es eine, ich sag mal, offene Geschichte mit 4-5 Teams im Osten? Eine spannende Geschichte.
Es wird
auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber mir fallen aktuell, ehrlich gesagt, nur irgendwie 3 Teams ein, nach Stand jetzt, vor der Free Agency, die das irgendwie ausmachen werden. Das sind die Bucks, die Raptors, je nachdem, ob Kawhi bleibt oder nicht. Und deine Sixers, je nachdem, wer da bleibt.
Ihr seht schon,
ich sag klare Angelegenheit, aber im Endeffekt, wenn man es dann nochmal durchgeht, ist es das überhaupt nicht, weil dieser Sommer so unfassbar spannend wird.
Ich finde es auch schön, also schön in Anlehnung an Schadenfreude, die ich doch sehr gerne hier versprühe in diesem Podcast, dass du deine Celtics da schon rausnimmst, weil das ist für mich eine der Flop-Geschichten der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja von dem Contender in der Eastern Conference vor der Saison zu, ja,
die war natürlich die als erste geschrien haben, hey, LeBron ist nicht mehr im Osten.
Ja, wir sind ja eh schon so gut und dann kommt noch Kyrie quasi als Neuzugang und Gordon Hayward sowieso als kompletter Neuzugang gefühlt. Und ja, dann kam Kyrie, kann man wirklich so sagen.
Dann kam Kyrie und ging Kyrie. Bill Simmons hat es ganz schön gesagt, es war irgendwann der Zeitpunkt, da hat er seinem Mit-Podcaster irgendwie den Begriff Ghosting erklärt. Also wenn man seinem Date oder so einfach ignoriert und nicht mehr darauf reagiert. Und er hat gesagt, ja, es hat nicht nur Kyrie die Celtics geghostet, sondern Danny Ainge hat ihn auch geghostet. So. Sie haben sich gegenseitig geghostet und es war einfach ziemlich früh klar, okay, Freunde, das wird nichts mehr mit dem.
Also eine Liebesgeschichte wird es wahrscheinlich nicht mehr in Boston.
Wie pessimistisch kann man denn, es ist ultra pessimistisch,
schwieriges Wort,
muss man ja auch nicht sein. Also je nachdem, wie das Gerüst sich jetzt da zusammenbleibt.
Ich persönlich bin auch gar nicht pessimistisch. Ich muss sagen, ich find's eine geile Chance jetzt, wo Kyrie weg ist, hier mit den Jungen was aufzubauen. Ich meine, die Celtics haben über die nächsten Jahre auch noch Milliarden Picks verteilt über die ganze Liga und einen guten jungen Kern mit Jason Tatum, Rozier,
Jalen Brown
etc. Gordon Hayward. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch noch irgendwie zurückkommt, dass sowas braucht. Ich meine, nach so einer Verletzung, Beispiel Paul George oder so, der hat auch ein Jahr gebraucht, bis da wieder irgendwie was ging. Ich bin nicht
man braucht
so
sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Das Einzige, was mich sehr traurig macht, ist Al Horford.
Das würde ich an deiner Stelle auch so unterschreiben. Ich finde, das ist Einer der Spieler der Liga, der sehr unterschätzt wird, eben weil er durch seine Defense einer der besten Glue Guys der Liga ist, kann man glaube ich so sagen. Und das wird ein herber Schlag für die Celtics, dass der jetzt geht. Und als du gerade gesagt hast, ich bin nicht so pessimistisch, ich schüttel damit im Kopf. Wir haben uns gestern drüber unterhalten in einem anderen Kontext, in einem fußballischen Kontext, so Peter Bosz-Syndrom. Sie spielen offensiv und nach einem Jahr weißt du, was sie drauf haben. Und ich glaube, das Problem sehe ich persönlich zum Beispiel bei Jason Tatum. Er wird jetzt wahrscheinlich das Gesicht der Franchise werden. Er wird der Scorer sein, auf den sie sich verlassen müssen. Und ich weiß nicht, ob das so gut gehen wird für die Celtics nächstes Jahr, wenn Jason Tatum der Featured Player ist. Ich habe vorgestern ein Interview mit Ray Allen gelesen. Es ist verdammt schwierig, 20 Würfe zu nehmen. Es ist halt noch viel schwieriger, 20 gute Würfe zu nehmen in einem Spiel. Und ich weiß nicht, ob Jason Tatum jetzt schon so weit sein wird.
Hör ich da eine heiße These kommen, Andrzej? Celtics kommen nicht in die Playoffs, irgendwie so?
Nein, willst du sowas sagen? Dafür ist der Rest des Ostens einfach zu schlecht. Aber ich, wenn ich heute sagen müsste, wo die Celtics hinkommen, maximal Conference Semifinals, maximal.
Dafür müssen wir vor allem auch noch gucken, was sie denn noch tun. Ich meine, weil Cap Space ist jetzt da obviously da. Und keine Ahnung, vielleicht sieht man noch einen Center à la Stephen Adams in grün oder D'Lo.
Bitte nicht.
Als Point Guard.
Für D'Lo habe ich andere Pläne.
Ja, das wissen wir beide, aber ob D'Lo da Bock drauf hat, werden wir sehen. Wir kommen wieder zu dem Schluss, der Sommer wird unfassbar spannend, weil auch bei diesem Team es kann in die Richtung gehen, okay, wir fangen ganz slow an und machen den Rebuild über die nächsten 3-4 Jahre. Oder aber sie holen halt doch noch einen All-Star oder so, weil sie sagen, ja, wir brauchen noch irgendwen Großen.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gut geht nächstes Jahr. Ich bleib dabei bei meiner These, Celtics nächstes Jahr nicht in den Conference Finals.
Meine Ansprüche sind auch gar nicht so hoch, Andrzej.
Ja, dann sind wir uns da einig. Wenn wir aber jetzt eh schon die ganze Saison zusammenfassen, wir müssen ja auch nochmal auf heute Nacht blicken, auf die End-of-Season-Awards. Ich habe ja Mike Budenholzer schon angesprochen.
Auch schon drauf hinaus.
Ja, wunderbar. Dann sind wir uns da alle einig. Mike Budenholzer habe ich schon angesprochen, Coach of the Year. Ich finde, von den Nominierten, die da waren, hätte es jeder verdient gehabt. Aber Budenholzer, ich kann sehr gut damit leben. Genauso gut kann ich mit dem anderen Milwaukee-Gewinner leben, Giannis Antetokounmpo als MVP. Verdient auch darum, weil Harden zwar offensiv klar besser war als jeder andere Spieler der Liga, gefühlt in den letzten 10 Jahren, das ist historisch eine unglaubliche Saison gewesen, aber dann halt auf der defensiven Seite, er hat seine Defizite, die wird auch nicht mehr los. Und Giannis, das zeigt ja auch, dass der bei Defensive Player of the Year in den Top 3 war. Also vielleicht der kompletteste Spieler der Liga, der nicht Kawhi Leonard heißt.
Ja, und in dem Rennen kommt, glaube ich, immer noch dazu, so ein bisschen, dass Harden gerade in den USA von vielen Stimmberechtigten da nicht so gemocht wird, seiner Spielweise. Und die Leute halt auch mehr irgendwie auf diesen Giannis-Typ, diesen in Ansätzen kompletten Basketballer-Wurf kann man noch arbeiten, klar, stehen, dieser große athletische Kerl. Und Harden, der halt doch taktiert und schaut, hey, wo kann ich nochmal so springen, dass ich danach das Foul kriege und so. Ich meine, er trifft ja auch sehr viel dann von der Linie, nicht ohne Grund. Und das wird auch nicht so gern gesehen. Zu den anderen Awards, ich habe gestern Abend, bevor es heute Nacht war, ich konnte es nicht gucken, ich war viel zu fertig, aber noch getippt. Und ich habe bis auf Mike Budenholzer alles richtig getippt. Da hatte ich nämlich, also wir können ja nochmal durchgehen bei den...
Kann es irgendwer beweisen?
Ja, ich habe einen Screenshot da von gestern.
Okay. Das ist legitim.
Ich habe es nicht mitbekommen, was ich
gesagt. Aber von den, also es waren nominiert Michael Malone, Doc Rivers und Mike Budenholzer. Und das war das Einzige, wo ich wirklich auf die Sympathienummer gegangen bin. Ich dachte, Doc Rivers finde ich schon geil.
Also wirklich mit diesem Clip aus Kader oder so zu kommen, ja, also in die Playoffs. Ja, respektabel, aber Budenholzer.
Ja, aber wir können bei den Clippers bleiben, weil Sixth Man of the Year, da waren gleich 2 von den Clippers nominiert. Und geworden ist es Lou Williams. Überhaupt keine Diskussion.
Auch verdient. Der ist jetzt mit Jamal Crawford gleichgezogen. Zum dritten Mal Sixth Man of the Year in seiner Karriere. Das ist Rekord. Und die beiden sind auch Legenden von der Bank, muss man sagen. Zumindest zusammen mit Manu Ginobili. Wahrscheinlich die besten Sixth Man, die ich in meiner Lebenszeit jemals in der NBA gesehen habe.
Auf jeden Fall.
Spielentscheidend von der Bank. Wichtige Spielentscheidend.
Defensive Player of the Year war meine Wahl, wenn ich den wählen dürfte. Von Anfang klar Rudy Gobert. Muss ich sein, war mir aber nicht sicher, ob es vielleicht doch Paul George wird, so als Trostpreis. Das hätte ich den nicht, hätte ich ihm zugetraut, aber.
Ich finde einfach, George und Giannis leiden da ein bisschen drunter, dass sie komplette Spieler sind. Aber ich finde, Gobert ist defensiv einfach so wie Harden, ein Spieler der Extraklasse auf der offensiven Seite ist, genauso Gobert in der Defensive. Der ist einfach ein ultimativer Rollenspieler, aber er ist einer der besten Spieler der Liga, was die Defensive angeht, beziehungsweise der beste Spieler der Liga, wie wir es heute Nacht gesehen haben. Und ich glaube, jeder, der da zum Korb gegen die Jazz zieht, fürchtet, dass da jetzt Gobert kommt und der einfach den Ball weghaut.
Der Gobert!
Ja.
Und beim Rookie, das ist keine Kategorie für Andrzej. Zu dem Thema hatten wir auch schon eine längere Diskussion, nämlich die Andrew Ayton versus Luka Doncic, und Luka Doncic ist Rookie of the Year geworden. Jensen, wir sind uns da, glaube ich, einig.
Es ist absolut eine Frechheit, dass die Andrew Ayton keine Stimme bekommen hat und Trae Young vor ihm war.
Das sehe ich auch nicht so, ehrlich gesagt.
Dass Luka Doncic Erster wird, legitim, das sehe ich ein, grandiose Saison gespielt, und ich habe heute noch auf einem meiner Lieblings-Instagram-Accounts, der heißt Freezing Cold Takes, gesehen, von, ich weiß nicht mehr welche Show, ein Experte in Anführungszeichen hat gesagt, hey, Doncic wurde viel zu hoch gedraftet, der hätte mal so 12, 13, 14 gehen müssen. Und ich denke so, Leute, schaut ihr überhaupt europäischen Basketball da in Amerika? Doncic, klasse Spieler, ich bleib dabei, langfristig wird Ayton besser.
Okay. Persönlich subjektiv.
Uns fehlt noch eine Kategorie, und da gibt's für mich für den Sieg auch keine Diskussion. Pascal Siakam, ja, Spicy
muss,
P.
Spicy P.
Muss. Was ich nicht verstanden habe, war, dass De'Aaron Fox noch vor D'Lo Zweiter wurde.
Jein. Also D'Lo hat natürlich den höheren Peak gehabt mit dem All-Star-Game, was ich übrigens nochmal so sagen will, called it. aber De'Aaron Fox, er hat sich grandios entwickelt, dieses Kings-Team, schaut sehr geil aus für die Zukunft, und Fox, ich sehe ihn noch nicht mal auf dem Level von D'Lo, aber er hat einfach den größeren Schritt gemacht, deswegen legitim, dass er da auf 2 ist, finde ich.
Ja, für mich war halt der Punkt, wie D'Lo irgendwann ab einem gewissen Punkt die Nets getragen hat. Drum hätte ich den persönlich vielleicht noch weiter vorne gesehen, aber mit Spicy P, der den MIP holt, denke ich, sind wir uns alle einig.
Ja, absolut verdient.
Wer, wenn nicht er?
Gab es ja gestern noch eine inoffizielle Kategorie, die ja kein Award ist, aber von den ESPN, die das Ganze übertragen haben, noch eingeführt wurde, der Moment des Jahres. Und den hat ja Derrick Rose für sein 50-Punkte-Spiel bekommen. Wie ich finde, absolut legitim. Da habe ich mich auch mit Jensen gerade eben noch unterhalten. Und ich würde sagen, zum Abschluss des Ganzen hier krönen wir auch mal unseren NBA-Moment des Jahres.
Jeder seinen persönlichen.
Bin ich auch
dafür. Jensen, du warst jetzt ein bisschen zurückhaltend gerade bei den Awards. Du darfst anfangen.
Darf ich anfangen? Okay. Auch wenn ich sagen muss, gleich zu Beginn vielleicht. Ich glaube, den hat auf Anhieb jetzt keiner auf der Rechnung. Mein Moment des Jahres.
Das hört sich gut an, auf jeden Fall.
Also jetzt, das ist halt dann logisch, aber da denkt man, glaube ich, nicht sofort dran. Letztes Spiel, Dirk Nowitzki, Mavericks bei den Spurs. Noch 50 Sekunden auf der Uhr und alle wissen, okay, das wird wahrscheinlich die letzte Aktion sein vom German Wunderkind. Und draußen, Greg Popovich eskaliert komplett, will seine Verteidiger, ich glaube, Drew Eubanks war es, der Nowitzki verteidigt hat, wegschicken, fuchtelt wild rum, er checkt es halt nicht, Popovich regt sich unfassbar auf, mein Gott. Und dann macht Nowitzki den Wurf halt doch. Contested, also ein herrlicher Moment mit Comedy-Potenzial, mit allen zwei Legenden des Sports zusammen emotional.
Also Drew Eubanks und Dirk Nowitzki.
Ja, die beiden habe ich gemeint. Nein, also dieser Moment war so herzerwärmend.
Ja, einfach. Absolut. Das sind wir bei dir auf jeden Fall.
Dirk, wir werden ihn in der NBA vermissen. Das ist, um da anzuschließen, das ist nicht mein persönlicher Moment des Jahres, aber auch im All-Star-Game, wo er reinkam und dann einfach diese drei tiefen Dreier wirft und die fallen auch einfach alle. Herrlich, wir werden den großen Lang in der NBA vermissen.
Auf jeden Fall.
Geht ihr mit diesem schönen, ein wunderschöner Moment.
Ja, das ist auf jeden Fall legitim. Ich dachte mir am Anfang, okay, was kommt jetzt? Weil das hat man nicht auf der Rechnung. aber legitim. Sehr schön. Andrzej, dein Moment.
Mein Moment des Jahres. Ich habe ja nicht so viel, was ich aus Phoenix berichten kann, was da schön gewesen wäre. Favorite, also Honorable Mention aus Phoenix, Jamal Crawford, ich habe ihn gerade eben angesprochen, der ist im hohen Alter auch nochmal eskaliert, hat ein klasse Spiel kurz vor Saisonende rausgehauen. Für über 50 Punkte in seinem Alter.
War das nicht gegen Nowitzki? Letztes Nowitzki-Heimspiel?
Das kann sogar gewesen sein.
Doch, das war das 100%.
Ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr, weil ich die Saison verdrängt habe. Aber nein, ich muss mit dem logischen Call gehen. Das ist die Szene der Saison. Game 7, Philly,
ja. Raptors. Ja, natürlich. Ich wusste, dass es so kommt.
Ich hätte doch vorher sagen müssen.
Ich muss es so machen. Es ist die Szene der Saison. Weil für mich der MVP der gesamten Saison, das ist nicht Giannis Antetokounmpo, das ist Masai Ujiri. Ich hab's letztes Mal schon gesagt, als ich die Finals hier analysiert habe. Der Mann hat einfach Eier aus Stahl. Und mit diesem Call vor der Saison, hey, wir müssen für Kawhi Leonard trainen, um hier was zu erreichen, hat er einfach bewiesen, hey, du musst es riskieren, um alles zu gewinnen. Und dann musste auch Kawhi Leonard bei diesem Wurf Game 7 gegen Philly, er nimmt dann einen Dreier, fällt er quasi aus dem Spielfeld raus und dann titscht er auf. Und dann titscht er nochmal auf dem Ring und nochmal und nochmal. Und dann fällt er ran. Ich bekomme gerade wieder Gänsehaut, wo ich diesen Moment beschreibe. Es ist, ich weiß, für einen Sixers-Fan ist es wahrscheinlich genau das,
ich
genau
andersrum, trotzdem, aber Wurf für die Ewigkeit.
Wurf einfach. Für die Ewigkeit. Also für mich ist dieser Wurf noch mehr als alles, was in der Saison passiert ist, ein Sinnbild dafür, wie geil dieses Raptors-Team war. Und ich hoffe, egal ob Kawhi bleibt oder Kawhi geht, dieser Wurf wird für immer in den NBA-Highlights gespielt werden. So wie der LeBron-Block gegen Iguodala vor ein paar Jahren. Das ist für mich die Szene des Jahres.
Absolut. Und damit hast du mir jetzt mein geklaut. Jetzt muss ich überlegen, was bei mir dann danach mein Moment des Jahres war. Also das ist auch für mich auch auf jeden Fall mein Moment des Jahres. Allein auch wegen dieses legendären Fotos, das dabei entstanden ist. So dieses Bild, wie Kawhi am Boden sitzt, Joel Embiid daneben. Und du siehst, glaube ich, 25 Gesichter, Zuschauer, Spieler, offizielle Sonstiges. Und siehst 25 unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Es ist...
Aber wo du gerade auch legendäre Bilder ansprichst, noch eine honorable mention von mir, auch Sinnbilder für die Saison, als nach der Verletzung von Klay Thompson in Game 6, wo Steph Curry einfach auf dem Parkett sitzt und einfach niedergeschlagen wird, weil er weiß, KD ist raus, Klay ist raus, ich bin ganz allein und einfach dieser niedergeschlagene Curry auch für mich, so, wenn das so kommt, wie ich es auch mal gecallt habe vor ein paar Wochen, wenn das Ende der Warriors-Dynastie ist, dann ist das auch das Bild, was für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird.
Das stimmt und das bringt mich dann doch zu meinem Nummer 2 und zwar Klay Thompson. Thompson, Andrzej, ich will nicht so anfangen wie du, Thompson heißt der Mann. Der verletzt ist, in die Richtung Kabine geht, im Gang auf einmal hüpft, umdreht, rausgeht. Die Halle explodiert komplett, er macht die 2 Freiwürfe, geht wieder raus und dann siehst du ihn immer noch in der Kabine und er will wieder rein und dann setzt halt irgendwas Adrenalin aus und du weißt so, okay, fuck, da ist doch mehr hin. Aber dieser Moment, wie er so, er geht rein und aus dem Nichts, ich glaube sein Vater oder so, irgendjemand, der hinter ihm läuft, sagt irgendwas zu ihm. Er dreht sich um, rennt nochmal in die Halle, macht diese Freiwürfe. Das hat mich an Kobe damals erinnert. Ja. Wann war das? 2000?
Lang her. Boah. Aber Kobe, das ist einfach...
Neun oder so. Aber Kobe hatte sich ja die Achillessehne gerissen und dann ist noch zur Linie gehumpelt, die 2 Freiwürfe gemacht. Und Klay Thompson hat das fast noch geiler gemacht, fand ich so. Mit diesem Move nochmal reinzukommen, die Stimmung. Ich bin kein Warriors-Fan und werde es nie werden, aber der Moment, da dachte mir schon,
puh, aber das war genauso bei mir. Ich muss auch sagen, als ich am Tag danach gelesen habe, Klay hätte Kerr gesagt, hey, gib mir 2 Minuten Pause, dann komme ich wieder rein. Wie geil ist der Typ einfach? Also, Also der ist wirklich ein Warrior, der ist ein Kämpfer. Also ich hätte gesagt, ich war ja auch für die Raptors in den Finals und nach der Szene hätte ich gesagt, ey komm, gewinnt das Spiel noch, ich will in Game 7. Also allein dafür, für diesen Einsatz von Klay, meinen höchsten Respekt. Aber hey, so hat sich meine These von vor der Saison bewahrheitet. Die Warriors werden nicht Champions. Ich habe ja gesagt vor der Saison, Raptors werden es im Osten und dann habe ich gecallt, die Rockets werden es in den Finals. Das verschweigen wir jetzt mal, aber hey, eine Dynastie ist vielleicht zu Ende. Schauen wir mal, wie es nächste Saison weitergeht.
Wird man sehen. Ist ja ein bisschen unheimlich, irgendwie die Stimmung.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Saison, fand ich. Auch Buzzerbeat, denke ich. Also, es hat mir Spaß gemacht, Jungs. Und natürlich den ganzen anderen Jungs, hoffe ich auch, die jetzt hier dabei waren und jetzt heute nicht hier drin sitzen, aber das haben wir auch drei uns jetzt nicht nehmen lassen, hier die Saison zu beschließen. Also. Und die Buzzerbeat-Saison ist natürlich nicht vorbei. Es geht weiter. Wie gesagt, wir machen keine nennenswerte Sommerpause. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt vielleicht wieder alle 2 Wochen was rausbringen. Aber jetzt zur Free Agency. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden und geben unseren Senf dazu, weil es wird ein unfassbar spannender Sommer, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt.
Dann wird der Sommer eigentlich spannend?
Ob der Sommer vielleicht spannend wird, erfahren wir jetzt dann. Dann ist Basketball-WM und ich habe auch richtig Bock. Wir haben vor allem auch Experten am Start, die zum Teil bei der WM im Einsatz sind auch für diverse Fernsehanstalten. Also auch die WM decken wir ab. Und ansonsten für die Iguanas haben wir natürlich weiter.
Da geht die Saison im September weiter.
Da geht die Saison im September weiter.
Das ist immer so weit.
Die Bayern sind jetzt dann eben in Südamerika. Die geht die Saison auch vor der NBA noch los.
Streetball haben wir in München.
Streetball machen wir auch mal noch was. Stimmt, da ist auch noch ein Turnier hier.
Dass man sieht, Ball ist tatsächlich live. 365/24/7.
Ja, Ball ist live. Und was wir natürlich auch noch machen werden, Andrzej, und ich sage es jetzt nochmal im Podcast, damit es
nicht
untergeht.
Ich weiß, was jetzt kommt, und ich weiß, dass mein Kyrie-Hate sich rächen wird.
Wir werden nochmal zusammen auf den Court gehen. Jensen, du kommst auch mit, würde ich sagen.
Je, klar.
Die ganze Truppe, würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Körbe werfen. Und ich werde das Kyrie-Trikot,
und
mit dem ich eh nicht so recht weiß, was ich jetzt anfangen soll. Ich werde es waschen, vielleicht bügeln, bitte, und dir parat stellen.
Also gebügelt brauchst du nicht. Dann müssen wir auch den Kollegen Bastian mitnehmen, weil der hat auch noch was offen von mir, von der March Madness, dank dem Virginia-Sieg. Also da kommt einiges an Social Media auf euch zu, auch im Sommer. Und da auch der Hinweis, auf der Social-Media-Plattform eures Vertrauens, Facebook, Twitter, vor allem auch Instagram, weil wir Instagram, ich höre mich an, so wie eine 75-jährige Instagram. Oma. Instagram, dieses Instagram. Instagram. Auf Insta sind wir natürlich auch dabei mit Stories, mit Instant-Updates, mit Analysen und so weiter und so fort. Seht ihr alles in der Story und auch im Feed. Auf @buzzerbeatm945 folgt uns, liked uns, shared uns. Freut euch auf die nächsten Wochen mit uns. Wird ein geiler Sommer. Und
habt auch so einen schönen Sommer.
Ja,
es gibt auch noch anderes.
Es gibt auch anderes als Basketball,
auch wenn das vielleicht für uns nicht so der Fall ist. Basketball ist ja dann doch wichtiger als vieles andere. Aber ich würde sagen, damit verabschieden wir uns zumindest für die nächsten 2 Wochen. Kommt gut durch den Sommer, kommt gut durch die nächsten 2 Wochen. Und ich würde sagen wir Servus, oder?
Ciao.
Adios.
Thank you. And have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.